Herzlich willkommen zu den Next News. Heute wird's historisch. Ein großer Konzern springt über seinen Schatten und tut etwas, was es so in Europa wohl noch nie gegeben hat. Hier zunächst die Themen in der Übersicht. Next News nachgehakt, Zulassungszahlen, neuer E-Auto-Boom, warten auf die Förderung, lebenslange ICCU-Garantie bei Kia und Hyundai, Preiskarussell an Ladestationen, neue Ladetarife, Showdown in Wolfsburg und R-Königschau. Next News nachgehakt. Unter dieser Überschrift möchte ich zuerst noch ein kurzes Update zu Themen aus den letzten Sendungen geben. Zum einen ging es ja um den großen VW-Rückruf. Auf Basis von Insider-Informationen hatten wir berichtet, dass es sich im Kern des Rückrufs lediglich um wenige hundert betroffene Fahrzeuge handelt und die betroffenen Batteriezellen aus ungarischer Produktion von LG stammen würden. Das Land stimmte. Aber der Hersteller passt nicht. Die ungarische Zellproduktion muss dem Hersteller SK Innovation zugeschrieben werden, diesmal also nicht LG. Auffällig war ja der Umfang des Rückrufs mit fast 100.000 Fahrzeugen, bezogen auf die nur wenigen hundert bekannten Fälle mit problematischen Zellen aus nur wenigen Tagen der Produktion. Hier könnte man vermuten, dass sich VW erstmal selbst einen Überblick über die tatsächliche Qualität und Langzeitstabilität der Zellen im Feld verschaffen möchte. Ich konnte inzwischen auch zwei weitere Fahrzeuge aus dem Rückruf testen. Zum einen ein ID.Buzz Außendienstfahrzeug, also ein echter Dauerläufer, 113.000 Kilometer, immer schnell gefahren, meistens schnell geladen und oft auf 100%. Der Avilo Flashtest liefert hier 95%. Der VW interne SOH-Wert liegt sogar noch bei 98%. Und auch was die Zellspannung angeht, macht der Akku eine gute Figur. Der zweite ID.Buzz hatte nur 45.000 Kilometer, Avilo 97,4%. Ich gehe davon aus, dass die Durchführung des Rückrufs bei diesen beiden Autos eine reine Formsache und damit schnell erledigt ist. Noch ein Batteriethema. Wir hatten über sicherheitskritische Dropdowns bei der Reichweitenanzeige des Mazda 6e berichtet. Betroffen ist die Variante mit der kleinen Batterie und das Problem tritt offenbar besonders bei winterlichen Autobahnfahrten auf. Dazu hat mich jetzt auch ein Statement von Mazda erreicht, das wir in voller Länge einblenden. Es wird zunächst nochmal die allgemeine Problematik der LFP-Zellchemie beschrieben, über die hatten wir ja bereits berichtet, und dann weiter. Aus diesem Grund empfiehlt Mazda die 68,8 Kilowattstunden LFP-Batterie des Mazda 6e mindestens einmal pro Woche an einer AC-Wallbox vollständig auf 100% State of Charge aufzuladen. Mazda prüft darüber hinaus ein Software-Update, um die Benutzererfahrung hinsichtlich der SOC- und Restreichweitenanzeige zu verbessern, wenn der SOC unter 20% gefallen ist. Jetzt ist prüfen nun nicht gerade das Wort, das eine schnelle Abhilfe verspricht, aber andere Quellen verweisen auf kurzfristige Abhilfe im nächsten anstehenden Update. Weiterhin hatten wir grobe Eckdaten zur neuen Förderrichtlinie zum Aufbau von Ladeinfrastruktur in Mehrparteienhäusern vorgestellt. Das Antragsportal ist seit dieser Woche geöffnet. Einer der Knackpunkte ist, dass es quasi einen Mindestumsatz von 6 Ladepunkten gibt, um einen Antrag stellen zu können. Ich möchte heute noch auf eine extra Homepage zur Förderung hinweisen, die passenderweise Laden im Mehrfamilienhaus.de heißt. Auf der Seite gibt es Antworten auf die wichtigsten Fragen und einen Quick-Check, ob das eigene Projekt grundsätzlich förderfähig ist. Den Link gibt's unter dem Video mit in der Beschreibung. Ein weiteres Thema waren mögliche Sanktionen für die Betreiber von Ladestationen bei Verstößen gegen die Preisangabenverordnung, die sich aus der EU-Richtlinie ergeben. Hier hatten wir den Screenshot einer Ladestation an der Ostsee gezeigt und diese dem Betreiber CatPower zugeschrieben. Diese Zuordnung war leider falsch. Ich bitte an dieser Stelle um Entschuldigung. Vor einigen Wochen hatten wir über Ladehemmung beim Hyundai Inster berichtet. Viele Nutzer berichteten eine gedrosselte Ladeleistung beim AC-Laden. Dazu gibt es seit März ein Software-Update, das beim Händler aufgespielt werden kann. Ein Zuschauer schrieb mir, dass sein Inster seitdem anstandslos mit hoher Ladeleistung durchzieht. Und Thema Kabeldiebstahl. Mein besonderer Fokus liegt natürlich hier auf der Region in und um Leipzig. In den letzten Monaten zeigt sich leider wieder ein deutlicher Anstieg der Fälle. Ich hatte letzte Woche ja Urlaub und war auch ab und zu mal nachts wieder unterwegs, um noch einen besseren Blick auf die Dinge eben bei Nacht zu bekommen. Aber auch die Polizei war fleißig, ging Zeugenhinweisen nach und konnte zweimal bei Nacht mutmaßliche Täter festnehmen. Einmal am Karfreitag in Taucha, Täter 40 Jahre alt und mit dem Fahrrad unterwegs. Ich selbst war zufällig auch am Ostermontag am Tatort, wusste aber da noch nicht, dass man den Täter bereits erwischt hat, weil die Meldung erst später kam. Das Schnittbild am Kabel ist übrigens relativ markant, so dass ich vermute, dass diesem Täter allein wohl ca. 20 weitere Kabel zugeschrieben werden müssen. Die zweite Festnahme erfolgte in der Nacht zu Dienstag in Brandis. Hier kam sogar ein Fährtensuchhund zum Einsatz, um den Tatbezug abzusichern. Zum Verdächtigen heißt es wörtlich, männliche Person, 20 Jahre, deutsch. Beide Personen wurden nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder entlassen und es wurden Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Zulassungszahlen. Im März wurden in Deutschland rund 294.000 Pkw neu zugelassen. Das ist ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr und zugleich der zweithöchste Monatswert der letzten beiden Jahre. Mit dafür verantwortlich waren auch 70.663 Neuwagen mit Elektroantrieb. Das ist der drittbeste Wert aller Zeiten und zugleich der höchste seit dem Auslaufen des Umweltbonus. Gegenüber dem Vorjahresmonat liegt das Plus bei 66%. Der Marktanteil für E-Autos stieg auf 24% und schlägt damit nicht nur den Diesel, sondern sogar reine Benziner, wobei die größte Gruppe der Neuzulassungen auf hybride Antriebe im weiteren Sinne fällt. Schauen wir auf die Top 20 und wir sehen, 3.000 Euro Rabatt in Verbindung mit einer 0% Finanzierung zeigen offenbar Wirkung. Das Tesla Model Y legt ein sagenhaftes Comeback auf dem deutschen Markt hin. 6.841 Stück und davon übrigens 3/4 mit Heckantrieb, also mutmaßlich sehr viele Fahrzeuge aus der neuen günstigen Basisvariante. Mit großem Abstand, aber ebenfalls guten Zahlen und im Sport würde man sagen, einer geschlossenen Mannschaftsleistung folgen die beiden Skoda-Modelle und dann dreimal VW. Und dann auch schon das Tesla Model 3 auf Platz 7, hier immerhin noch 60% mit Heckantrieb. Audi und BMW sind mit jeweils drei Modellen in den Top 20 dabei. Bei BMW erstmals auch der neue iX3 auf Platz 15. Neuer E-Auto-Boom. Deutschland erlebt aktuell einen E-Auto-Boom. Zwar gibt es ja die politische Zusage für eine rückwirkende staatliche Förderung von Neuwagen mit Erstzulassung ab Jahresbeginn, aber auf die Förderrichtlinie warten wir noch, dazu gleich mehr. Der aktuelle Boom erstreckt sich aber auch auf Gebrauchtwagen, die ja bekanntlich nicht förderfähig sind. Insofern ist klar, dass hier andere Kräfte wirken. Und man braucht wohl nicht viel Fantasie, um darauf zu kommen, dass es wohl die Spritpreise sind, die zumindest einige Kunden jetzt umdenken lassen. Und damit verbunden die Abhängigkeit von internationalen Konzernen, die Abhängigkeit von Krisen und Kriegen und Lieferbeziehungen mit Ländern, in denen die meisten von uns nicht mal Urlaub machen möchten. Was den Gebrauchtwagenmarkt angeht, lieferte Deutschlands größte Plattform mobile.de vor einigen Tagen Zahlen zur geänderten Interessenlage der Kunden. Von Februar zu März gab es 52% mehr Anfragen zu gebrauchten E-Autos. Die Anzahl der E-Autosuchungen stieg zwischenzeitlich sogar von 12% auf 36%. In der begleitenden Befragung zeigte sich, dass die Haushaltskasse stärker wiegt als der Umweltaspekt. Trotzdem gibt fast jeder Zweite an, sich auch von der Weltlage beim Autokauf beeinflussen zu lassen. Ein Autohändler einer großen VW-Marke schrieb mir, dass man seit Mitte März fast nur noch E-Autos verkauft, sowohl bei Gebrauchtwagen als auch bei Neuwagen und das sogar im Osten Deutschlands. Auch große Neuwagenplattformen bestätigen die Trendwende für die letzten Wochen. Teilweise gibt es sogar schon Stimmen, die vor einer anstehenden Knappheit warnen, zumindest aber wieder steigende Lieferzeiten in Aussicht stellen. Ich selbst beobachte seit einigen Wochen auch den Gebrauchtwagenmarkt für einige Modelle genauer. So richtig teurer sind die Autos eigentlich noch nicht geworden oder zumindest nicht mehr als 5% oder 10%. Auffällig ist aber, dass der Markt aus meiner Sicht preislich von unten her leer gekauft wird. Das heißt, günstige Angebote und Fahrzeuge mit weniger Ausstattung gehen schnell weg und die teureren oben bleiben übrig oder zumindest länger stehen. Und Autos, die zuvor monatelang standen, finden jetzt zum gleichen Preis eben sehr schnell Kunden. Als Regierung könnte man diese positive Dynamik natürlich nutzen und mögliche Entlastungen so gestalten, dass sie gezielt Personen und Haushalte entlasten, die keine Rücklagen haben. Oder man verteilt hellblaue Herzen und macht einfach das nochmal, was vor 4 Jahren schon scheiße war. Warten auf die Förderung. Wie wir gesehen haben, nimmt die Elektromobilität aktuell so richtig Fahrt auf in Deutschland und es scheint fast so, als wäre der Spritpreis der wesentlich stärkere Treiber als irgendwelche Kaufprämien. Aber die Prämie ist politisch beschlossen und rückwirkend zum Jahresbeginn zugesagt und viele Händler werben auch damit. Da wäre es doch eigentlich ganz nett, auch die finalen Förderkriterien zu kennen. Zuletzt hatte das zuständige Umweltministerium eigentlich eine Veröffentlichung im Bundesanzeiger für März in Aussicht gestellt, allerdings unverbindlich. Ich schaue aktuell jeden Tag mal vorbei, ob sich dort was tut. Bisher negativ. Aber vermutlich eben, weil es sich doch noch etwas hinzieht, hat das zuständige Ministerium weitere Fragen und Sachverhalte beantwortet und die FAQ-Seite zur neuen Förderung deutlich erweitert. Folgende Konkretisierungen wurden dort verkündet. Zum einen wurde bereits Ende Februar eine Frage klargestellt, ob die geplanten Änderungen seitens der EU für zukünftige Anforderungen an Förderprogramme in Bezug auf die Wertschöpfungskette innerhalb der EU einen Einfluss hat. Hier wird im Prinzip verneint, man beruft sich auf die aktuelle Rechtslage, schließt aber zukünftige Anpassungen mit entsprechender Vorwarnzeit nicht aus. Dann geht's weiter mit der Anrechnung von Kindern. Der maßgebliche Stichtag für die Minderjährigkeit ist nicht das Datum der Antragstellung, sondern das Zulassungsdatum. Ansonsten wird bei mehreren Fragen der Kindergeldbescheid als maßgebliches Kriterium benannt. Eine deutsche Staatsbürgerschaft ist nicht erforderlich. Es zählt der deutsche Hauptwohnsitz. Bei Personen in Wohngemeinschaften zählt nur das individuelle Einkommen, wobei durch eine Eigenerklärung glaubhaft gemacht werden muss, dass keine Partnerschaften oder eheähnlichen Gemeinschaften innerhalb der WG bestehen. Das Kriterium Partnerschaft bezieht sich dabei auf den Zeitpunkt der Antragstellung. Und Achtung, pro Person ist nur ein Antrag, also ein Auto, förderfähig. Wohnen mehrere Personen im Haushalt, kann aber jeder einen Antrag stellen, muss aber zwingend dann auch jeweils der Fahrzeughalter sein. Spannend auch, darf ein Fahrzeug im Ausland gekauft werden? Antwort: Ja, ein Fahrzeug darf im Ausland gekauft werden, solange die übrigen Fördervoraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehört, dass das Fahrzeug noch nicht durch eine vergleichbare staatliche Förderung gefördert worden ist. Die Erstzulassung muss in Deutschland erfolgen. Wer also meint, dass die Hersteller bei der Prämie tricksen und diese länderspezifisch einpreisen, kann hier den Spieß umdrehen, wenn ein Neuwagen im Ausland deutlich günstiger ist. Den Link zur FAQ-Seite habe ich euch unter dem Video mit in die Infobox gepackt. Lebenslange ICCU-Garantie bei Kia und Hyundai. Die Großserienproduktion von E-Autos ist für viele Autohersteller Neuland. Mit fossilen Antrieben hat man jahrzehntelange Erfahrung. Bei E-Autos können vermeintlich kleine Probleme in bestimmten Baugruppen später zu einem echten Bumerang werden. Viele denken bei E-Autos natürlich zuerst an das Thema Batterie, aber die teuren und vor allem häufigen Probleme lauern oft woanders. Hier auf dem Kanal habe ich an den vergangenen Jahren regelmäßig über solche Schwachstellen berichtet. Auch die IVI-Klinik in Kroatien liefert häufig Einblicke in solche Serienschwachpunkte und zeigt zugleich, in welchen Fällen eine Reparatur noch möglich ist und wo nicht. Vor anderthalb Jahren hatte ich hier an den Next News einen Gebrauchtwagenreport der IVI-Klinik vorgestellt. Das Video hat inzwischen über 230.000 Aufrufe und ist damit die News-Ausgabe mit den zweitmeisten Aufrufen. So gibt es bei älteren Nissan Leaf oder Nissan ENV 200 tatsächlich öfter Probleme mit schwachen Zellen. Bekannte Problemlagen sind auch die Motoren bei einigen Generationen Renault Zoe und Audi e-tron der ersten Generation. Oft sind auch namhafte Zulieferer involviert. Bei jüngeren Modellen ist es zum Beispiel bei Mercedes EQV oder eVito. Hier sind es die Motoren von ZF, die gerne mal bei geringen Laufleistungen ausfallen. Das wohl bekannteste Beispiel ist der Mahle Onboard Charger bei Fahrzeugen aus dem Stellantis-Konzern, der aber seit einiger Zeit nicht mehr verbaut wird. Bei den herstellereigenen Baugruppen ganz vorne mit dabei ist die sogenannte ICCU bei Fahrzeugen auf der 800-Volt-Plattform von Kia, Hyundai und Genesis. In dieser zentralen Steuereinheit sind verschiedene Funktionen gebündelt, zum Beispiel der sogenannte DC-DC-Wandler, also quasi die Lichtmaschine des E-Autos zur Stromversorgung des 12-Volt-Bordnetzes, aber auch der Onboard-Lader, der den Wechselstrom aus der Wallbox in Gleichstrom zum Aufladen der Hochvolt-Batterie umwandelt. Die passende Fehlermeldung sieht dann übrigens so aus. An dieser Stelle noch ein kurzer technischer Hinweis für Besitzer. Wenn diese Meldung beim Starten im Stand angezeigt wird, dann kann das Auto zwar nicht gestartet werden, aber in den meisten Fällen ist hier nicht die ICCU schuld, sondern eher, sagen wir mal, sonstige Probleme im 12-Volt-System. Solche 12-Volt-Ausfälle gab es oft in der Vergangenheit schon bei Autos im Bereich 1,5-2 Jahre. Das Auto kann mittels Booster vom Pannendienst gestartet werden und wenn die 12-Volt-Batterie danach vom Auto wieder geladen wird, verschwindet die Meldung und das Auto kann normal gefahren werden. Spätestens beim zweiten Mal sollte man die Batterie aber wechseln. Viele Nutzer greifen dann zu einer sogenannten AGM-Batterie. Neuwagen haben inzwischen langlebigere Batterien bekommen. Wenn die Meldung aber während der Fahrt auftritt, dann sollte man tatsächlich den ersten sicheren Nothalt wählen und nicht mehr weiterfahren, weil dann höchstwahrscheinlich die ICCU defekt ist und das Fahrzeug schnell liegen bleiben würde. Wir hatten mehrfach über hohe Ausfallraten berichtet und auch die harte Überschrift gewählt, zum Beispiel: Die Angst fährt mit. Denn auch ich fahre ja privat ein gefährdetes Fahrzeug, warte allerdings schon seit 65.000 Kilometern auf den Tag X. Aber es gibt auch viele Kunden, die bei gleicher Laufleistung schon zweimal von einem Ausfall der ICCU betroffen waren. In den meisten Fällen solcher Defekthäufungen, egal ob Verbrenner oder Elektro, kann man das Verhalten der Hersteller allgemein so zusammenfassen. Verschweigen, Kleinreden oder Aussitzen sind seit Jahrzehnten die üblichen Taktiken, egal ob Verbrenner oder Elektro. Bereits verkaufte Fahrzeuge sind gerne mal Schnee von gestern, um den man sich nur ungern kümmert, auch wenn man weiß, dass man Mist gebaut hat. Bei vielen Herstellern endet die normale Garantie nach 2 Jahren und mit etwas Glück bekommt man später noch ein Kulanzangebot. Danach landet das Problem beim Kunden oder auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Bei Kia und Hyundai ist die totale Eskalation bisher aber ausgeblieben, denn die Herstellergarantie von 7 bzw. 8 Jahren hat bisher offenbar nahezu alle ICCU-Defekte abgedeckt. Zumindest ist in meinem Insider-Postfach bisher noch nie eine Rechnung gelandet. Aber die ersten Autos aus den Baureihen werden ja jetzt immerhin 5 Jahre alt und die Standardgarantie ist ja meist auf 160.000 Kilometer begrenzt und damit kommt das Problem so langsam wieder auf die Tagesordnung. Und jetzt reagiert die Hyundai Motor Group, Hersteller Nummer 3 auf der Welt mit jährlich 7 Millionen verkauften Pkw. Das Unternehmen setzt ein starkes Signal, das aus meiner Sicht einzigartig und somit auch historisch für die Autoindustrie der letzten Jahrzehnte ist. Auf meine Anfrage erhielt ich folgendes Statement von Hyundai. Für Fahrzeuge, die bis April 2024, IONIQ 5, und September 2024, IONIQ 6, produziert wurden, wird die ICCU-Garantie auf 15 Jahre ab dem Datum der Erstzulassung oder bis zu 300.000 Kilometer verlängert, je nachdem, was zuerst eintritt. Daraus folgt, dass im Falle eines Problems mit der integrierten Ladesteuereinheit ICCU die Reparatur durch die Hyundai-Herstellergarantie abgedeckt ist. Kia hat mir mitgeteilt:
Wir bei Kia sind uns der Probleme bewusst, die bestimmte integrierte Ladesteuergeräte, ICCUs, des Kia EV6 und EV6 GT betreffen, die vor dem 15. Juni 2024, also vor dem Facelift, hergestellt wurden. Um die Probleme zu beheben, hat Kia im Jahr 2024 eine Rückrufaktion gestartet, gefolgt von mehreren Software-Updates zur Verbesserung der Robustheit des Systems. Um die Kundenzufriedenheit noch weiter zu steigern, hat Kia eine Garantieverlängerung für die ICCU der berechtigten Pre-Facelift-Einheiten von EV6 und EV6 GT genehmigt, die vor dem 15. Juni 2024 hergestellt wurden. Diese deckt bis zu 15 Jahre oder 300.000 Kilometer ab, je nachdem, was zuerst eintritt.
Vermutlich werden für betroffene Genesis-Modelle ähnliche Regeln eingeführt. Damit wird die ohnehin schon sehr umfangreiche Garantiedauer nochmal verdoppelt und das wohlgemerkt nicht für aktuelle Neuwagen, sondern rückwirkend für bereits verkaufte Fahrzeuge. Und wenn man mal eine Straßenumfrage machen würde, wie lange denn so ein E-Auto durchhält, wird man sicher überwiegend Aussagen bekommen, die unterhalb dieser Garantielaufleistung liegen. Insofern muss man aus meiner Sicht fast schon von einer lebenslangen Garantie sprechen. Das Kleingedruckte liegt aktuell noch nicht vor. Theoretisch sind noch Einschränkungen für Taxi oder Mietwagen möglich. Als Miesepeter könnte man jetzt sagen, haha, Schuldeingeständnis. Ich sehe es anders. Hier hat sich ein großer Konzern auf den Weg gemacht, verlorenes Vertrauen bei seinen Kunden zurückzugewinnen. Außerdem ist es ein starkes Signal für den Elektro-Gebrauchtwagenmarkt. So eine Entscheidung in so einem Konzern intern durchzudrücken, war sicher nicht einfach. Diesem Beispiel dürfen andere Hersteller gerne folgen. In vielen Fällen würde es ja schon reichen, die Garantie für kritische Baugruppen zumindest mal auf den Umfang der Batteriegarantie auszudehnen. Für Neuwagen und junge Gebrauchte gilt diese Garantie übrigens nicht. Dazu schrieb mir Hyundai: Alle nach April 2024 bzw. nach September 2024 produzierten Modelle der Baureihe IONIQ 5 und IONIQ 6 wurden mit einer ICCU mit optimiertem Design ausgestattet. So, da bleibt jetzt eigentlich nur noch die Frage offen, ab wann diese neuen Regeln in Kraft treten.
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu dick aufgetragen, aber von mir gibt es dafür ganz klar einen Daumen nach oben. Preiskarussell an Ladestationen. In den letzten Wochen gab es durchaus wieder einiges an Bewegung im Markt. Zum 1. April ging es bei Fastnet im Ad-Hoc-Preis leicht nach unten von 73 auf 69 Cent pro Kilowattstunde. Bei Zahlung in der App reduziert sich dieser Preis um 10%, sofern eine Bank- oder Kreditkarte als Zahlungsmedium hinterlegt wird. Die Preise im Abo sinken auf 48 Cent pro Kilowattstunde bei zugleich 11,99 Euro monatlicher Grundgebühr. Ich sag mal so, zumindest die Richtung stimmt. Aufregung gab es auch bei Ionity. Hier waren viele Abo-Kunden von einer Preiserhöhung überrascht, zumindest manche. An einigen deutschen Standorten stiegen die Preise leicht, und zwar im Abo von 39 auf 43 Cent pro Kilowattstunde. Beim Ad-Hoc-Preis beträgt die Erhöhung 5 Cent, konkret von 66 auf 71 Cent. Betroffen sind vor allem Standorte an Autobahnraststätten, also ich vermute mal alle in Deutschland. Ionity hat die Preisänderung mir gegenüber auf Nachfrage mit hohen Standortkosten für diese Stationen begründet. Tja, Autobahn ist halt ein teures Pflaster. Allerdings muss man auch sagen, dass viele dieser Standorte objektiv überlastet sind und man bei erhöhtem Verkehrsaufkommen an diesen Standorten eigentlich immer mit Ladestau rechnen muss. Eine Kombination aus Abo und Toplage. Wenn ich an solchen Hochfrequenztagen unterwegs bin, behalte ich die Standorte immer schon eine Stunde vorab im Blick, um gegebenenfalls ausweichen zu können. An Wochenenden in den Ferien sollte man diese Standorte eigentlich komplett aus der Planung außen vor lassen. Spannend ist auch, Deutschlands Schnellladestandort mit der höchsten Auslastung bei IONITY in Lutherberg, also ein Rasthof neben der Autobahn, ist nicht von dieser Erhöhung betroffen. Auslastung alleine war also offenbar nicht das Kriterium, sondern tatsächlich eher, sagen wir mal, ein Tank- und Rastaufschlag. IONITY selbst spricht übrigens nicht von dynamischen Preisen, sondern von standortbasierten Preisen. Die erforderlichen vertraglichen Voraussetzungen für die Änderung der Kilowattstundenpreise in laufenden Abos wurden vorab geschaffen, aber die neuen Preise gelten nicht für alle Kunden. Wer ein monatliches Power- oder Motion-Abo vor dem 12. Februar abgeschlossen und verlängert hat, bekommt weiter die alten Preise. Für Neukunden wurde auf der entsprechenden Seite der Zusatz ab auf der Homepage und in der App hinzugefügt. Bei den Jahresabos fehlt dieser Ab-Zusatz. Hier gilt also auch für Neukunden der jeweils günstigere Preis. Und einen habe ich noch. Der Dienstag dieser Woche war ja die terminliche Deadline für eine neue Meldepflicht für Betreiber von Ladestationen entsprechend der EU-Vorgaben. Der zentrale Datenaustauschpunkt ist die Mobilität, die dem Verkehrsministerium untersteht. Die Betreiber von Ladestationen müssen umfangreiche Datenpakete liefern, zum Beispiel auch die Ad-Hoc-Preise aller Stationen. Und diese Datenlage wiederum ist die große Hoffnung auf mehr Transparenz und mehr Wettbewerb, denn diese Daten sind für Dienstleister wie Preisvergleichs-Apps frei zugänglich. Das heißt, theoretisch könnte demnächst auch Google Maps die Ladestationen mit Preisen in meiner Umgebung anzeigen. In den letzten Tagen gab es jetzt eine regelrechte Torschlusspanik und viele große Anbieter haben Last Minute gemeldet. Zum Beispiel Vylance, größter AC-Anbieter Deutschlands, EWEGO, Tesla, Pfalzwerke und ChargeCloud. Im DC-Bereich liegt die Meldequote damit knapp bei 80%, bei AC ist es grob die Hälfte. Insider beschreiben die Datenqualität allerdings aktuell noch als unterirdisch. Auch Preisfehler sind noch jede Menge mit dabei. Mein aktuell favorisiertes Medium, um zumindest grobe Eckdaten und Preise anzuschauen, ist übrigens die Seite hoxi.eu. Der Datenbestand wird hier einmal täglich abgeglichen. Bei Ladestationen, die ausschließlich einen Kilowattstundenpreis haben, steht der Preis direkt in der Karte. Gibt es mehrere Preiskomponenten, wird ein grauer Punkt angezeigt, auf den man dann draufklicken muss. Neue Ladetarife. Wenn ich als Kunde an einer öffentlichen Ladestation laden möchte, dann habe ich meistens zwei verschiedene Methoden zur Auswahl. Entweder ich zahle ad hoc, also ohne Vertrag, meist mit Kreditkarte, wahlweise an der Station oder über einen Link auf dem Smartphone. Dieser Vorgang kann aber bei jedem Betreiber etwas anders sein und manchmal funktioniert es auch nicht. Auch ich bin schon an Ladestationen am Prozess der Direktzahlung gescheitert. Der zweite Weg, dass ich meinen eigenen Vertrag mitbringe und einen sogenannten Fahrstromanbieter nutze. In der Fachwelt wird oft die Abkürzung EMP dafür genutzt. Als Medium habe ich dann entweder die App oder die Ladekarte meines Vertragspartners. Die vertraglich relevante Preisangabe finde ich dann in der App meines Anbieters, sofern nicht Festpreise vereinbart wurden. Zu den größten Fahrstromanbietern gehören aktuell zum Beispiel Elli, die ja für die meisten Marken aus dem VW-Konzern die Ladetarife anbieten. Der zweite Big Player ist Digital Charging Solutions, kurz DCS, die unter anderem die Ladeangebote für BMW, Mini, Mercedes, Kia, Hyundai, Volvo, Smart, Toyota und Lexus anbieten. Sowohl Elli als auch DCS haben aber auch Angebote ohne Markenbindung. Bei DCS heißt das Angebot Charge Now. Dort gibt es jetzt aus meiner Sicht einen sehr spannenden neuen Tarif, nämlich so eine Art Europa-Abo. Ich zahle 9,99 € monatliche Grundgebühr und bekomme dafür aber nicht nur bei einem Anbieter attraktive Kilowattstundenpreise, sondern bei vielen. Für Deutschland gibt es im neuen Prime-Tarif Einheitspreise von 59 Cent AC und 69 Cent DC, wobei die Fußnote auf mögliche zeitbasierte zusätzliche Komponenten verweist. Bei den sogenannten Preferred Partnern sind es 55 Cent pro Kilowattstunde. Für Deutschland sind das IONITY, Aral, Shell und Elektra. Beim Partner mehr gibt es einen Sonderpreis von 39 Cent. In den meisten Ländern gibt es 20% Nachlass an den Stationen der jeweiligen Preferred Partner gegenüber dem Normalpreis im Basistarif. Je nach Land können die gewählten Partner durchaus unterschiedlich sein. Das mag auf den ersten Blick etwas erschlagen, aber die Botschaft dahinter ist, dass ich auch international immer einen sicheren, sprich bezahlbaren Anbieter habe. Die Top-Anbieter aus dem Angebot IONITY, Elektra, Atlante und PowerDot sind in allen Ländern, wo sie Stationen betreiben, mit auf der Partnerliste. Die bisher bei ChargeNow übliche einmalige Registrierungsgebühr von 9,99 Euro entfällt übrigens bei Buchung des Prime-Tarifes. Für Flottenbetreiber gibt es übrigens bei DCS auch noch ein neues Tool zur einfachen Verwaltung von Ladekosten und Einzelnutzern. Showdown in Wolfsburg. Tesla hat im April einen neuen Supercharger in Wolfsburg errichtet, 16 Ladeplätze und relativ nahe am VW-Stammwerk gelegen. Noch dazu hat Tesla vor Ort ein Fahrzeug für Probefahrten stationiert, die einfach per App gebucht werden können. Auf LinkedIn postete jetzt Jan Jurikas dieses Foto von der Location. Auf dem Boden steht geschrieben, I'd charge here. Übersetzen kann man das wahlweise als, ich würde hier aufladen oder auch, ID, lade hier. Der Konter aus Wolfsburg folgte nur wenige Tage später in Kooperation mit einem Ionity-Ladepark und diesem Schriftzug. Why settle for less? Also, warum sich mit weniger zufrieden geben? Auch hier das Y, also Y, am Anfang als Anspielung auf Teslas Topseller. Beide Botschaften sind natürlich mit einer gewissen Portion Humor zu werten. Erlkönigschau. Aktuell viel unterwegs und häufig gesichtet sind Testwagen des neuen Mercedes AMG GT. Vincent sendet Bilder aus Empfingen von einem NBW-Ladepark. Die Ladeleistung lag bei 361 Kilowatt. Man sieht rechts im Bild eine Stromstärke von 500 Ampere, wobei fraglich ist, ob dieses Limit vom Auto oder der Station kam, weil die 400 kW-Stationen von NBW eigentlich etwas mehr zulassen sollten. Und hier Bilder von Pavel, der ein Fahrzeug in Illertissen getroffen hat. Im Innenraum war noch das typische Testwagen-Setup zu sehen mit Notausknopf, Datenmonitor, Banane und Cola. Bei 71% Ladestand lag die Ladeleistung hier noch bei 221 kW. Weiter geht's mit einer Einsendung von Kotte, der dieses Auto in Frankreich am Supercharger gesehen hat. Der Testwagen war mit schwedischen Kennzeichen unterwegs. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um die Kombi-Variante des Polestar 4. Und hier noch ein Highlight, das Foto stammt aus Bayern, aus einem Gewerbegebiet unweit der A9. Das Fahrzeug wurde frisch bei einem Automotive-Dienstleister abgeladen. Vermutlich ist es ein Genesis Magma GT. Ich befürchte allerdings, dass er möglicherweise nicht mit Strom fährt. Für heute war's das. Ende kommender Woche bin ich mal wieder unterwegs zu einem Besuch im Werk eines großen Autoherstellers in Ostdeutschland. Kamera nehme ich mit. Bis zur nächsten News-Sendung müsst ihr euch also noch etwas gedulden, aber der Freitag, 8. Mai, ist fest eingeplant. Zwischendurch gibt's Ende April noch ein Video zu einem neuen Kleinwagen mit wirklich spannenden Insider-Infos. Bis dahin, tschüss und macht's gut.